Ja, ich bin der Tommy. Ich arbeite bei der B1 Systems GmbH in Vorburg. Bin dort seinerzeit mehr so der Entwickler und benutze schon seit einer sehr langen Zeit eigentlich Verschlüsselung in allen möglichen Zusammenhängen. Dateiverschlüsselung, Nachrichtenverschlüsselung, alles Mögliche, weil mich damals mein Schwager mal darauf gestoßen hat und es hat mich sozusagen nie wieder losgelassen. Und ich dachte, anlässlich dieses Themas jetzt bei den Linux-Tagen wäre es ein sozusagen ist mir ein Grundbedürfnis, euch da ein bisschen drüber zu informieren. Und es bietet sich ja sozusagen an. Ja, was will ich euch erzählen? Und zwar will ich erstmal ein bisschen so allgemein nochmal, private Kommunikation, was verstehen wir darunter? Worum sind Gespräche privat überführen? Was sind so unsere Adressenten? Dann so ein bisschen die Grundlagen von Verschlüsselung. Was haben wir so für Arten? Ganz oberflächlich ein bisschen. Dann natürlich genau die verschiedenen Typen. Dann möchte ich auf OTR und PGP eingehen. Und dann denke ich mal, wird die Zeit schon relativ weit fortgeschritten sein und am Ende noch ein paar Fragen vielleicht aus dem Publikum. Ja. Fangen wir mal an mit privater Kommunikation. Ja, private Kommunikation, die wir so haben, findet natürlich überall statt. Das heißt, wenn wir mit einem Arbeitskollegen in der Kaffeeküche reden unter vier Augen, dann wissen wir, wer ist unser Adressent, wer kann zuhören. Wir können sozusagen bestimmen, was sagen wir dem. Und ja, es findet im öffentlichen Personennahverkehr statt. In der Bar, mit Freunden, auf Conventions, wie wir hier sind, zu Hause, letztendlich überall. Was ich damit sagen möchte, ist, egal wo wir uns bewegen, wir führen überall private Konversationen statt. Und das ist natürlich jetzt die Frage, auf welche Art und Weise ist das heutzutage? Und natürlich im hauptsächlichen Face-to-Face. Ach, hallo. Und natürlich über Gestik, Mimik, Smartphones, Tablets, alles was wir so haben, die ganze elektronische Palette, PCs, Notebooks. Und im Gegensatz von vor 40, 50 Jahren, wo sie natürlich noch nicht so viel mit Handys zu tun hatten, wandert ein großer Teil von unserer privaten Kommunikation auch ins Internet. Und wir sozusagen müssen natürlich dafür Sorge tragen, dass auch diese Konversation sozusagen privat bleibt. Ja, was sind so diese Eigenschaften, die wir jetzt in so einem Vier-Augen-Gespräch haben, zum Beispiel jetzt in der Kaffeeküche? Na klar, es ist erstmal vertraulich. Das bedeutet, alles, was ich dem sage, weiß ich ganz genau, das ist mein Empfänger, ich sage ihm das und er, ich sage es ihm unter vier Augen und er kann das sozusagen, er wird es normalerweise nicht weitergeben, beziehungsweise er kann es zwar sagen, ich hätte es gesagt, aber er hat keinen Beweis, dass ich auch wirklich irgendwas zu ihm gesagt habe. Ja, dann ist es natürlich, wir bestimmen, wem wir das sagen, wer dazuhören kann. Vorausgesetzt, diejenige Person hat jetzt nicht gerade irgendein Aufnahmegerät bei sich dabei und schneidet es unbemerkt mit, können wir immer sagen in so einem Gespräch, ich habe mit dem und dem geredet, über das und das. Ja, und letztendlich, was wir damit erreichen wollen, also was wir dadurch erreichen, ist natürlich, ist es nicht nachweisbar. Ich kann irgendwas gesagt haben, daran kann mich aber sozusagen letztendlich keiner festnageln. Es ist mündlich passiert und ja. Also, was schlussfolgern wir daraus? Im digitalen Sektor ist es leider nicht mehr so, dass diese Einhaltung dieser Grundeigenschaften von privater Kommunikation selbstverständlich ist. Denn wie wir aus den ganzen NSA-Skandalen erfahren haben und wie schon der CCC seit Jahren predigt, schneidet die NSA unsere Kommunikation mit und verwendet sie letztendlich gegen uns. Und deswegen möchte ich hier also die ganz klare Aufforderung, dass diese Einhaltung dieser privaten Eigenschaften von Gesprächen liegt natürlich bei uns. Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass sie letztendlich auch privat und privat bleiben. Ja, zur Verschlüsselung hat mich vorhin ein Kollege angesprochen, ob ich jetzt auch mit den Alukappen hier reinkomme. Ich habe natürlich keine Alukappe dabei. Insider werden wissen, worüber ich rede. Aber einige machen natürlich auch so eine Verschlüsselung. Ich weiß nicht, ob es gerätespezifisch ist oder ob es einfach an Unkenntnis liegt, aber natürlich, wir wissen natürlich, dass das nicht gerade sehr, sehr zielführend ist, oder ich hoffe, dass wir das wissen. Und deswegen natürlich haben wir verschiedene Ziele, die wir mit unserer Verschlüsselung erreichen möchten. Wir wollen sozusagen ganz bestimmte Nachrichten an einen bestimmten Empfänger übermitteln und möchten verhindern, dass diese Nachrichten durch irgendjemanden generell mitgelesen werden können, beziehungsweise, also der Idealfall ist es zu verhindern. Andererseits, wenn wir sagen, wir können es nicht ganz verhindern, weil wir haben die Algorithmen nicht selber entwickelt und wir vertrauen nicht auf die Software, die wir verwenden, dann wollen wir es zumindest erschweren, dass derjenige nicht einfach wie bei WhatsApp im Plaintext mitlesen kann und sich dann seines Lebens erfreut, was ich da so alles meinem Kumpel da schreibe, was vielleicht nicht für andere Augen gedacht war. Und ja, letztendlich gibt es ja auch einige sensible Informationen, die wir nicht mit jedem teilen möchten. Und die Ziele von solchen, also von der eingesetzten Verschlüsselungstechnologie, die variieren, je nachdem. Also wir werden dann sehen, im PGP- und OTR-Umfeld, da werden unterschiedliche Ansätze verfolgt, wie man sozusagen mit unterschiedlichen Zielen, ja. Ja, wem verdanken wir das alles? Der Edward, ich habe ihn nochmal mit hingepackt. Wir verdanken ihm zumindest, dass wir sozusagen dieses Jahr dieses Thema hier bei den Linux-Tagen ganz offiziell announced bekommen haben und dass überhaupt darüber nachgedacht wird, dass die Gesellschaft sozusagen aufgerüttelt wurde, sozusagen sensibilisiert wurde für dieses Thema. Deswegen hier nochmal an der Stelle das Bild. Ja, warum müssen wir das überhaupt noch machen? Hatte ich jetzt gerade schon mal gesagt, die Überwachung der Geheimdienste ist natürlich allgegenwärtig. Wie wir gesehen haben, die hängen an allen Backbones drin, gucken, was geht damit rüber, speichern alles weg und verwenden es im Zweifel gegen uns. Ja, und da sind wir natürlich bei einem ganz schlimmen Fakt, und zwar die Unschuldsvermutung, die wir eigentlich zugrunde legen, dass jeder, der jetzt, wie wir alle sitzen, ist grundsätzlich erstmal unschuldig und man sollte sozusagen nur auf einem Verdachtsmoment, dass irgendjemand Straftaten oder Ähnliches begangen hat, darauf eingehen, irgendwelche Überwachungsmechanismen auf ihn zu schalten und dann zielgerichtet ihn sozusagen zu überwachen. Das leider haben wir natürlich nicht mehr gegeben, sondern es wird grundsätzlich gesagt, wir überwachen erstmal alles, wir speichern auch alles und ja, vielleicht haben wir irgendwann keinen Speicher mehr, dann lassen wir hinten alles runterpurzeln, aber bis dahin speichern wir erstmal alles weg, was wir können. Deswegen sage ich, grundsätzlich je mehr wir verschlüsseln, desto besser ist es, weil die Regierungen heben unsere verschlüsselten Daten, die wir im Internet von uns senden und die sie zurzeit nicht entschlüsseln können, auf einen großen Berg. Und wenn das jetzt nur ganz wenige Personen machen, ist es den Regierungen natürlich möglich, oder dem Angreifer, sagen wir lieber der Angreifer, ist es natürlich den Angreifer möglich, alles wegzuspeichern. Natürlich wird der Datenberg immer größer. Wenn jetzt eine viel größere Gemeinde diese Verschlüsselung durchführt, sei es unabhängig von der Technologie, denn dann müssen sie das Ganze, also diese ganzen Datenberge irgendwo hinspeichern können. Und ja, deswegen, je mehr wir speichern, desto eher ist es wahrscheinlicher, dass sie irgendwann diese Datenberge nicht mehr Herr werden. Ja, und wir alle, wie wir sitzen, haben natürlich das Recht auf Privatsphäre, wo natürlich keiner mitlesen können soll. Und ja, das wollen wir natürlich, dass das gewahrt bleibt. Ja, die Typen von Verschlüsselung, erstmal ganz grundsätzlich, haben wir da zwei verschiedene Typen. Und ich fange mal an mit dem ersten, das ist sozusagen die symmetrische Verschlüsselung. Fängt natürlich ganz einfach an, wir haben den Sender und den Empfänger. Und der Sender fängt an, hat seinen Plaintext. Der Sender und der Empfänger, die haben sozusagen am Anfang sich irgendwo mal im realen Leben getroffen, beziehungsweise über einen anderen Zweitkanal ein Geheimnis sich ausgemacht. Das bedeutet, sie haben irgendwo in einen Satz sich ausgemacht, der das Geheimnis ist, oder einen Key ausgetauscht in irgendeiner Art und Weise. Und mit diesem Key, das ist sozusagen unser Shared Secret, verschlüsseln sie ihren Plaintext, senden den mit dem Ciphertext. Also der Ciphertext ist sozusagen die verschlüsselte Nachricht, die sie dann später haben, zu ihrem Gegenüber. Und dieser hat natürlich wieder den Key, kann ihn entschlüsseln und es kommt der unverschlüsselte Text raus. Ist an und für sich eine sehr schöne Sache, allerdings mit dem Nachteil, dass wir natürlich dieses gemeinsame Geheimnis vorher brauchen. Ich werde gleich noch bitte vergleichen. Deswegen zuerst erstmal nochmal die asymmetrische Verschlüsselung. Die asymmetrische Verschlüsselung, da haben wir sozusagen der Empfänger und der Sender. Sie haben beide ein Keypaar mit so einem genannten öffentlichen und privaten Key. Da kommen wir dann später beim PGP nochmal genauer drauf. So viel erstmal, der öffentliche Key ist sozusagen unproblematisch, den kann jeder verwenden, den kann man irgendwo hinlegen, den kann man über einen unsicheren Zweitkanal austauschen. Der wird genommen, um wieder sozusagen diesen ursprünglichen Text zu verschlüsseln. Was kommt raus bei der ganzen Sache, ist wieder dieser verschlüsselte Text, der wird zu dem Empfänger gesendet und der Empfänger kann aber diesen nicht mit dem öffentlichen Schlüssel entschlüsseln, sondern braucht dafür das passende Pendant, nämlich den privaten Schlüssel. Hat den Vorteil, dass man diese Schlüssel leichter tauschen kann und ja, es ist etwas komplexer, aber diese beiden Verschlüsselungsarten, also grundsätzlich, der grundsätzliche Vorteil von dieser symmetrischen Verschlüsselung ist erstmal, dass wir es algorithmentechnisch schneller umsetzen können, also wir können es ist schneller entschlüsselbar und es lässt sich relativ leicht implementieren. Der Nachteil ist, wie gesagt, der Key-Austausch muss über einen Zweitkanal erfolgen und natürlich jetzt die Nachteile des einen sind die Vorteile des anderen, deswegen bei der asymmetrischen Verschlüsselung der sichere Tausch des Public Keys, ganz klares Vorteil. Und wenn man jetzt einen Nachteil noch finden möchte, dann natürlich, dass es langsamer entschlüsselt werden kann. Beispiele für symmetrisch wäre AES, ganz bekannt eigentlich. Und asymmetrische Beispiele RSA und DSA. Ja, soweit erstmal zum allgemeinen Verschlüsselungskontext. Und nun möchte ich sozusagen zum ersten übergehen und das wäre OTR. Ja, was ist OTR? OTR besteht erstmal für Off-the-Record Messaging. Bedeutet, dass sozusagen eine Kommunikation, ohne dass sie mitgeschnitten werden, durchgeführt werden kann. Es ist ein Verfahren, um über das Internet verschlüsselt zu kommunizieren, über Instant Messenger in der Regel. Und es wurde entwickelt 2004 von Nikita Borisov, Ian Goldberg und Eric Brewer. Und es ist ein Zusammenspiel aus sozusagen beiden kryptografischen Technologien, die wir jetzt gerade gesehen haben. Also es ist sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch. Und es ist grundsätzlich für einen Endanwender ein relativ einfach einzusetzendes Protokoll. Und der Vorteil von ein Vorteil von OTR ist, dass relativ viele in der Linux-Welt grundsätzlich schon Messenger verwenden, die OTR mit dabei haben, beziehungsweise mit Plugins dabei haben und es ist sozusagen relativ weit verbreitet. Das stellt man dann in der Anwendung immer wieder fest, dass der andere, hey, man gegenüber kann ja auch OTR sprechen und schon hat man eine verschlüsselte Verbindung. Damit wäre ich schon bei den Voraussetzungen. Also beide Partner sozusagen brauchen ein OTR-fähiges Programm, also ein Messenger. Da habe ich jetzt mal unter Linux die Beispiele geschrieben, Pidgin und das OTR-Plugin, was eigentlich so mit das bekannteste ist. Es gibt auch Kollegen, die verwenden Jitsi. Es gibt auch noch eine Latte andere. Unter Android gibt es Versuche oder auch Implementationen wie Xabo und ChatSecure, die auch auf verschiedene Protokolle aufsetzen und versuchen, OTR zu machen, ist in der Regel, also ist jetzt keine Empfehlung, weil es macht sich nur minder gut, sagen wir es mal so. Kommen wir dann gleich noch dazu. Ja, was braucht man sonst noch? Internet wäre ganz günstig, wenn wir über das Internet kommunizieren wollen. Und natürlich den Wunsch, dass wir überhaupt privat irgendjemandem was mitteilen zu können, weil wenn das natürlich überhaupt nicht gegeben ist, dann brauche ich auch nicht verschlüsseln. Ja, die Grundsätze von OTR. Was ist das Ziel von OTR? Ja, wir haben sozusagen, wir erinnern uns an unser Gespräch in der Kaffeeküche. Wir möchten erstmal sicher gehen, dass, also der erste Grundsatz wäre diese Verschlüsselung der Nachrichten. Wir möchten sicher gehen, dass nur wir beide unsere Nachrichten empfangen können und lesen können. Wir möchten sicher gehen, dass wir die Zielperson kennen. Das wäre die Authentication. Und wir möchten im Zweifel sozusagen verneinen können, dass wir mit dieser Person überhaupt kommuniziert haben, damit uns daran keiner, sozusagen niemand festnageln kann. Und was wir auch erreichen möchten, ist, dass wir, wenn unser privater Schlüssel, den wir vor uns bei den asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren gesehen haben, dass wenn dieser von irgendjemandem abgegriffen wird, wenn mein Rechner kompromittiert wurde oder es kann ihn irgendjemand mitschneiden, worum auch immer, dass dieser Schlüssel nicht verwendet werden kann, um alle andere, also um alle zuvor stattgefundenen Nachrichten und alle in Zukunft stattfindenden Konversationen abzuhören bzw. zu entschlüsseln. Das soll bedeuten, wenn ich den privaten Schlüssel von jemandem mitschneide, nutzt mir der genau für diesen einen, für diese eine Nachricht, die er geschickt hat, etwas, aber nichts für, aber nicht für ja, vorhandene oder zukünftige Konversationen. Nennt sich Perfect Forward Secrecy und ist eigentlich bei solchen Nachrichtenverschlüsselungen immer ein ganz großes Thema. Ja, wie wird das erreicht? Als ersten Punkt setzt das OTR-Protokoll sozusagen auf einen sogenannten Message Authentication Code. Der bringt mir sozusagen, dass ich sicher sein kann, dass ich mit meinem Gegenüber kommuniziere. Und im Gegensatz zum PGP werden keine Signaturen verwendet, weil wenn ich eine Signatur verwenden würde, um mein Gegenüber zu authentifizieren, dann könnte ich es nicht mehr abstreiten, dass ich mit ihm sozusagen kommuniziert habe. Ja, da habe ich natürlich, ich habe euch mal versucht, eine Grafik hier aufzumalen. Letztendlich haben wir die Alice und den Bob, die werden uns hier die ganze Zeit begleiten und wer sich schon mal ein bisschen was damit belesen hat, wird die beiden Gesichter auch kennen. Letztendlich, die beiden teilen sich über den Diffie-Hellman Key Exchange sozusagen ein Secret, sozusagen das ihr Geheimnis, mit dem sie ihre Nachricht später verschlüsseln wollen. Der Diffie-Hellman Key Exchange, den habe ich jetzt hier sozusagen nicht mit drin, da würde ich gerne auf den Vortrag von meinem Kollegen Steil morgen verweisen. Er hat einen Vortrag über Kryptographie und Geschichte dazu und der wird den näher erklären. Ja, mit diesem geteilten Secret, das ist sozusagen ein mathematisch sicheres Verfahren, wird sozusagen wird dieser Message Authentication Code von der ursprünglichen Nachricht berechnet. Ja, also der wird einfach auf die Nachricht angewandt, es kommt eine Prüfsumme raus, diese Prüfsumme ist der Message Authentication Code, der wird übermittelt und kommt an Bob. So, Bob empfängt jetzt die Nachricht mit dem Message Authentication Code. Bob selber hat das Geheimnis auch, kann die Nachricht sozusagen, also kann sozusagen selber mit seinem geheimen Code diese Nachricht wiederum hashen und bekommt ebenfalls eine Prüfsumme raus. Und er kann sozusagen die empfangene Prüfsumme mit seiner Prüfsumme, die er errechnet hat, vergleichen. Und wenn die natürlich übereinstimmen, weiß er, derjenige, der mir die Nachricht geschickt hat, der hat das gleiche Secret gehabt wie ich. Das heißt, in dem Moment, er weiß, dass ihm Alice die Nachricht geschickt hat, weil der Einzige, der das gleiche Geheimnis hatte, zu dem Zeitpunkt war Alice. Und andersrum kann er es aber auch abstreiten, dass Alice ihm die Nachricht geschickt hat, denn er hätte sich die Nachricht, ich habe es sogar hier auf der Folie, denn er hätte sich die Nachricht sozusagen auch selber signieren können, beziehungsweise selber schicken können mit seinem Message Authentication Code. Das heißt, er kann sagen, ich habe mir die Nachricht selber geschickt und die hat mir nicht Alice geschickt, weil er hätte die Nachricht mit diesem Message Authentication Code selber produzieren können. Ja, damit erreichen wir sozusagen die Abstreitbarkeit und um dem noch einen Schuh draufzusetzen, wird beim nächsten Nachrichtenaustausch die alte Mac, sozusagen, die jetzt Alice dem Bob mitgeschickt hat, diese Mac wird jetzt bei der nächsten Nachricht mit angehangen und veröffentlicht sozusagen und damit hat ein potenzieller Angreifer, der diesen ganzen Verkehr abgehört hat, ist im Besitz dieser Mac und hätte sozusagen diese Nachricht auch schicken können. Ihm nutzt es aber nichts mehr, beziehungsweise also Bob wusste selber zu dem Zeitpunkt, wo Alice ihm die Nachricht geschickt hatte, dass es nur Alice sein konnte. Und danach wird sie veröffentlicht, weil beide kennen sozusagen die Information und es ist nicht mehr notwendig, dass sie also sie brauchen die Mac nicht mehr. Und es wird zur Abstreitbarkeit sozusagen veröffentlicht. Ja, wie findet die Kommunikation allgemein jetzt statt? Ja, wir haben wieder den Secret Key, den sie sich austauschen, Alice und Bob. Damit wird sozusagen die erste Nachricht von Alice verschlüsselt. Nun wird mit dieser Nachricht, mit dieser verschlüsselten Nachricht, die wird sozusagen an Bob gesendet, kommt bei Bob an und Bob kann sie mit seinem eigenen Secret Key wieder entschlüsseln. Nun könnte Bob antworten, also hat sozusagen die Nachricht, also er hat die Antwort, er schreibt, Alice schreibt Hallo Bob, Bob antwortet Hallo Alice, hat eine neue Nachricht, die M2, verschlüsselt sie wiederum mit seinem Secret Key und schickt sie zurück an Alice, die es wiederum mit ihrem Secret Key entschlüsseln kann. Würden die beiden jetzt weitermachen mit demselben Secret Key, hätte ein potenzieller Angreifer, der den Key abgreift, die Chance natürlich, weitere Konversationen zu belauschen. Deswegen findet sozusagen dieser Key-Austausch hier oben bei jeder Nachrichtenübermittlung statt. Und damit nicht separat wieder ein komplett neuer Austausch stattfinden muss, wird es so gemacht, dass die relevanten Daten für diesen Diffie-Hellman-Key-Exchange an die Nachricht drangehangen werden. Das soll heißen, Alice schickt schon mit ihrer Nachricht M1 die zukünftigen Daten für Nachricht M3 mit und damit weiß Bob, also Bob antwortet darauf in seiner Nachricht M4, er antwortet in M2 und gibt die Antwort für M4 mit und er weiß jetzt sofort, bei der nächsten Nachricht, die Alice schickt, erwartet er, dass Alice sie mit dem neuen Key-Austausch, die sie sozusagen mit diesen Metadaten hier ausgemacht haben, dass sie damit verschlüsselt. Ja, wie verschlüsseln wir es allgemein? Die Nachrichten selbst im OTR werden über AES verschlüsselt und der Encryption Key, das hat man jetzt schon ein paar Mal, wird natürlich über den Diffie-Hellman Key Exchange ausgetauscht und damit erreichen wir die Perfect Forward Secrecy, weil wir ja bei jedem Austausch einen neuen Key haben, sodass wir die alten Keys nichts mehr nutzen zum Entschlüsseln. Ja, und als zusätzliche Sicherheit sozusagen wird noch eine sogenannte eine verformbare Verschlüsselung angewendet. Das soll heißen, dass alle relevanten Daten, um diese Nachricht zu verschlüsseln oder um eine ähnliche Nachricht zu verschlüsseln, werden bei so einer Nachricht mit übermittelt. Und ein Angreifer könnte dadurch diese Nachricht nehmen mit diesen Daten und eine ähnliche Nachricht verschlüsseln, die beim Entschlüsseln dann sozusagen auch Plaintext ausgeben würde, allerdings anderer Plaintext als der von den beiden Kommunizierenden verwendet wurde. Das klingt ein bisschen kryptisch, bedeutet aber letztendlich, man kann damit abstreiten, dass nur eine Person diesen Text verschlüsseln konnte, weil mit diesen Daten, durch das Veröffentlichen dieser Daten, ist jeder sozusagen in der Lage, Plaintext, sei es sinnvoller oder nicht sinnvoller, zu verschlüsseln. Damit erreichen wir, dass wir sozusagen abstreiten können, dass eine bestimmte Person X diesen Text hätte, also diese Nachricht hätte verschlüsseln müssen. Ja. Und dadurch, dass wir natürlich noch die MACs hatten von zuvor, also diese Message Authentication Codes, können wir natürlich sagen, wir wissen, dass die Nachricht von demjenigen gekommen ist, weil wir haben eine Prüfsumme über die Nachricht und dass wir nicht über die Malleable Encryption sozusagen eine andere Nachricht bekommen haben von jemandem, weil dann würde der Message Authentication Code nicht mehr übereinstimmen. Ja, soviel erstmal zum Technischen von OTR. Noch ein bisschen was zur Anwendung. Grundsätzlich für jeden Client und für jeden pro Account wird sozusagen ein sogenannter Fingerprint angelegt. Das bedeutet, ich installiere mir Pidgin mit dem OTR-Plugin und habe einen eindeutigen Fingerprint. Jetzt kommuniziere ich mit meinem Freund, der hat wiederum auch Pidgin und OTR und hat einen anderen Fingerprint. So, jetzt kann ich mir natürlich nicht sicher sein, wer ist mein Gegenüber. Deswegen habe ich verschiedene Möglichkeiten, seinen Fingerprint zu verifizieren. Soll heißen, man stellt demjenigen eine Frage, die nur er beantworten kann, zum Beispiel wo waren wir gestern, in welcher Bar, und er antwortet mir und in dem Moment habe ich ihn verifiziert, dass es auch wirklich mein Gegenüber ist. Er stellt mir wiederum eine Frage, die beantworte ich und ich habe mich gegen ihn authentifiziert. Benutzt der andere jetzt einen anderen Client, zum Beispiel auf dem Handy, ist dieser Client allerdings auch wieder unsicher, weil dieser Client natürlich wieder einen neuen Fingerprint mitbringt und ich muss diesen neu authentifizieren. Das ist so ein Nachteil, was viele an OTR stört, dass man sozusagen immer, wenn man auf einem anderen Endgerät unterwegs ist, seine Leute neu verifizieren muss, dass es auch wirklich diese Leute sind, mit denen man kommuniziert. Ja, und zusammenfassend kann man sagen, dass OTR natürlich super ist für Instant Messaging. Es ist leicht zu bekommen und leicht zu bedienen. Und es schützt die Privatsphäre von euren Instant Messages, die ihr am Rechner sendet, ungemein. Ja, damit wären wir bei PGP angekommen. PGP im Grundsatz nach ist erstmal, also der Phil Zimmermann hat 1991 PGP erfunden und hat gesagt, it's personal, it's private and it's no one's business but yours. Und damit hat er sich sozusagen gerechtfertigt, eine E-Mail-Verschlüsselung zu kreieren. PGP bedeutet pretty good privacy und es ist sinnvoll für das Verschlüsseln, Signieren und Entschlüsseln von E-Mails und verschiedensten Dateien, die man sich vorstellen kann. Ja, jetzt hatte ich vorhin schon mal erzählt, dass es diese Public- und Private-Keys gibt. Diese sind im Gegensatz zu OTR bei PGP notwendig. Jeden, mit dem ich kommunizieren möchte, muss ich so einen Keeper, das nennt man immer Keeper, erzeugen. Das besteht aus Public-Key und Private-Key. Das kann man ganz einfach am Rechner machen. Gibt es Programme dafür im Thunderbird, im Thunderbird gibt es ein Plugin dafür, auf der Kommandozeile geht es. Es gibt hinreichend viele Tutorials im Internet, also ist kein großer Akt. Und damit erzeugt man sich sozusagen ein Schlüsselpaar. Ein Schlüsselpaar besteht eben aus dem Public und dem Private Key. Und was wird nun gemacht? Der Private Key entschlüsselt jeweils den zugehörigen Public Key. Bob und Alice tauschen sich jetzt sozusagen ihre Public und Private Keys aus. Nur ihre Public Keys aus. Können dann damit Nachrichten verschlüsseln und der andere kann sie nur entschlüsseln, wenn er den privaten Key hat. So, das Ganze hier nochmal in einer etwas größeren Grafik. Ich hoffe, man kann es erkennen. Die Nachricht wird nicht direkt mit dem Public Key mit dem Public Key von Bob verschlüsselt, die Alice senden will, sondern es gibt noch so eine Zwischenstufe und das ist der sogenannte Session Key. Der wird einfach von Alice generiert mit Zufallszahlen und dieser wird verwendet, um die Nachricht zu verschlüsseln. Nun hat man, was kommt dabei raus? Natürlich die verschlüsselte Nachricht. Und nun braucht man, um diese Nachricht zu entschlüsseln, natürlich diesen Session Key. Und wenn man den jetzt einfach mitschicken würde, könnte jeder die Nachricht entschlüsseln, wäre natürlich der Sinn und Zweck der Sache. Deswegen holt sich jetzt Alice den Public Key von Bob, den sie sich vorher ausgetauscht haben, beziehungsweise den Bob im Internet hochgeladen hat, wie auch immer, und verschlüsselt mit diesem Public Key den Session Key. Nun haben wir sozusagen ein Paar aus der verschlüsselten Nachricht und dem verschlüsselten Session Key und dieses Bundle wird sozusagen an Bob übertragen. Bob kann die beiden Sachen wieder auseinandersplitten. Bedeutet, er nimmt einmal die verschlüsselte Nachricht und einmal den verschlüsselten Session Key. Und er hat jetzt sozusagen, also er kann jetzt diesen Session Key entschlüsseln, da er zu seinem Public Key, mit dem dieser Session Key verschlüsselt ist, den zugehörigen Private Key hat. Das bedeutet, Bob entschlüsselt den Session Key mit seinem Private Key, hat den dann vorliegen und kann mit diesem Key wiederum die verschlüsselte Nachricht entschlüsseln. Was kommt dabei raus? Natürlich die Nachricht im Plaintext. Ich habe jetzt hier noch mit dazu geschrieben, dass die Nachricht noch komprimiert wird. Das ist was PGP vorher noch macht beim Senden. Habe ich jetzt nicht als extra Schritt mitgenommen, deswegen bloß in Klammern dazu. Ja, so funktioniert prinzipiell erstmal der Austausch über PGP. Dann hat PGP natürlich, ich hatte vorhin gesagt, was zeichnet PGP aus? Und das ist zum Beispiel das Signieren. Ja, das Signieren wird gemacht mit digitalen Signaturen. Funktioniert ein klein wenig anders. Wir brauchen aber allerdings wieder dieses Keeper von beiden Teilnehmern. Alice hat sozusagen eine Nachricht. Also das ist jetzt sozusagen, was will ich damit machen ist, ich möchte eine Nachricht senden und sicher gehen, dass ich derjenige bin, der die Nachricht gesendet hat. Die ist jetzt unabhängig davon, ob sie verschlüsselt ist oder nicht, soll mein Empfänger sicher sein, ich habe die Nachricht geschickt, sozusagen wie eine Unterschrift auf digitaler Ebene. Ja, Alice jagt ihre Nachricht, die sie dem Bob schicken will, durch eine Hash-Funktion und es kommt eine Prüfsumme raus. Und diese Prüfsumme verschlüsselt sie mit ihrem privaten Key. Daraus entsteht sozusagen eine Signatur. Und diese Signatur hängt sie an ihre Nachricht mit dran und schickt sie Bob. Bob empfängt, sieht Nachricht mit Signatur, alles schick. Sagt, prüfen wir natürlich mal die Signatur, passt sie überhaupt zu der Nachricht, die ich empfangen habe? Also hat mir jemand eine andere E-Mail untergeschoben, sondern ist es das, was ich erwarte? Somit jagt Bob durch dieselbe Hash-Funktion wieder die Nachricht und es kommt sozusagen wieder eine Prüfsumme raus. Und er kann jetzt von Alice den Public Key verwenden, um diese Signatur sozusagen wieder zu entschlüsseln. Und was passiert letztendlich? Wir haben es vorhin schon mal bei der Mac von OTR gesehen. Es werden beide Prüfsummen verglichen. Und in dem Moment, wo beide Prüfsummen übereinstimmen, kann ich sicher gehen, der andere hat mir die Nachricht signiert. Die Nachricht ist so angekommen bei mir, wie er sie geschickt hat. Alles ist schön. Ja, damit also wissen wir natürlich, derjenige, der es mir gesendet hat, war auch derjenige. Also derjenige, der es gesendet hat und signiert hat, war dieselbe Person. Wir haben eine Integrität der Nachricht. Das bedeutet, die Nachricht wurde nicht verändert, weil die Prüfsummen stimmen überein. Und wir erreichen hier eine Nicht-Abstreitbarkeit. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu OTR. Ich sage sozusagen, ich weiß ganz genau, wer hat die Nachricht gesendet und derjenige kann auch nicht abstreiten, dass er sie gesendet hat. Das ist das mit diesen unterschiedlichen Zielen, worauf ich vor uns hinaus wollte. Und letztendlich funktioniert das Ganze wie eine Art digitale Unterschrift, die sogar eigentlich fälschungssicherer ist als eine reale Unterschrift, weil wir hier mit Prüfsummen handeln und die vergleichen und das ist nahezu unfälschbar. Ja. Zertifikate ist auch ein großes Thema noch bei PGP. Dieses Keeper, was wir sozusagen gesehen haben, also erstmal ein Zertifikat allgemein, ist natürlich erstmal die Annahme, dass so ein sogenannter Key auch zu demjenigen gehört, der ihn verwendet, also seinem Eigentümer. Diese Zertifikate können durch Dritte bestätigt werden, auf verschiedene Art und Weisen. Dieses Keeper, was wir vor uns gesehen haben, ist eine Art von Zertifikaten, das sind die sogenannten PGP-Keys. Eine andere Art von Zertifikaten, wie sie auch bei S/MIME verwendet wird, ist X509, die dann anders sozusagen signiert werden bzw. bestätigt werden durch Dritte. Ja, ich habe mal so ein Zertifikat, also in dem Fall mal mein Zertifikat, hier mit dazu gepackt. Was sehen wir hier? Wir sehen hier erstmal oben sozusagen die Kurzform, also mein Public Key hat einen sogenannten Fingerprint, das ist hier diese lange Nummer. Und die letzten 8 Zeichen ist die Kurzform von meinem Public Key, der sozusagen im Internet immer verwendet wird, um es anzugeben. Und wir sehen jetzt hier, welche E-Mail-Adresse habe ich damit, zu welcher E-Mail-Adresse gehört dieser Public Key. Und da haben wir einmal hier oben meine Firmen-E-Mail-Adresse, hier unten meine private E-Mail-Adresse. Und jetzt haben wir verschiedene Personen die Echtheit dieses Keypaths sozusagen bestätigt. Und die haben mir sozusagen mit so einer Signatur jeweils unterschrieben. Zwei sozusagen aus meiner Firma, jemanden, den ich noch so kenne. Und da werden heute noch ein paar hinzukommen. Und letztendlich sagt man immer, je mehr Unterschriften so ein Schlüssel hat, also so ein Zertifikat hat sozusagen, desto vertrauenswürdiger ist es, weil desto mehr Personen haben es sozusagen unterschrieben. Und wenn die Person, die es unterschreibt, wiederum auch viele Unterschriften hat, ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass auch der Person vertraut werden kann und so zieht sich das dann sozusagen durch. Ja, Damit wären wir beim Thema Vertrauen. Das Ziel dieser Zertifikate ist, dass ich meinem Gesprächspartner sozusagen vertrauen kann. Das bedeutet, es gibt verschiedene Arten, dem zu vertrauen. Das ist natürlich erstmal direkt. Das heißt, ich habe mich mit ihm getroffen, habe den Key ausgetauscht, er hat mir den Key angesagt und ich konnte ihm sagen, alles klar, der Key gehört zu dir, ich weiß, dass du das bist, ich kann dir total vertrauen. Ja, man kann dem anderen hierarchisch vertrauen. Das passiert oft bei Zertifikaten, bei Corporate Authorities, den sogenannten CAs. Die sind hierarchisch untergeordnet und ich weiß automatisch, wenn ich ein übergeordnetes Zertifikat habe, kann ich dem vertrauen und das vertraut wiederum dem übergeordneten Zertifikat. Sowas wird oft im Unternehmen verwendet, möchte ich jetzt nicht unbedingt näher darauf eingehen. Und das letzte ist sozusagen das sogenannte Web of Trust, was ist von PGP, sozusagen was der Gedanke hinter PGP ist. Das Web of Trust ist sozusagen, ich möchte einer Person X schreiben, die auch irgendwo, also die ihren Key irgendwo hochgeladen hat und ich weiß natürlich jetzt nicht, gehört der Key zu der Person. Aber vielleicht habe ich ja jemanden in meiner Liste, dem ich vertraue, der diese Person schon kennt. Er hat sozusagen der anderen Person vertraut und ich vertraue ihm. Das heißt, ich kann der dritten Person auch vertrauen. Ja, das ist sozusagen dieses Web of Trust. Was passiert da noch? Also was da passiert, ist sozusagen, dass andere für mich die Echtheit überprüfen und je nachdem, wie vertrauenswürdig ich die anderen einstufe, kann ich ihnen komplett vertrauen. Und der Idealfall in so einem Web of Trust ist sozusagen, jeder hat jeden Key signiert, also jeder hat jede Identität bestätigt und ich kann sozusagen jedem vertrauen. Das ist natürlich eine Idealvorstellung, aber das ist die Idee dahinter. Ja, wo findet man solche Keys von Leuten, denen man schreiben möchte? Es gibt sozusagen sogenannte Public Key Datenbanken und auf diese Datenbanken kann man seine Public Keys hochladen. Gibt es verschiedene, die synchronisieren sich auch untereinander, zum Beispiel pgp.mit.edu ist eine, das ist sozusagen eine Trusted Third Party, der ich meinen Public Key anvertraue. Und wenn jetzt sozusagen Alice Bob eine Nachricht schreiben will und Alice kennt den Public Key von Bob noch nicht, dann fragt Alice sozusagen bei dieser Third Party an, nach dem Key von Bob. Die Third Party gibt ihr den Key zurück und Alice kann die verschlüsselte Nachricht an Bob schicken, da sie ja seinen Public Key hat. Ja, ich nochmal zurück zum Vertrauen. Es gibt verschiedene Arten, verschiedene Stufen, wie man den Leuten vertrauen kann. Das ist einmal komplett, das bedeutet, ich vertraue einer dritten Stelle, also ich vertraue jemanden komplett, der vertraut wieder jemanden komplett. Das heißt, wenn ich jemanden komplett vertraue, nehme ich alle seine Vertrauen auch mit in meine Liste auf. Und ich kann jemanden aber auch teilweise vertrauen. Zum Beispiel kenne ich jemanden, der signiert Keys gerne großzügig, so, ach ja, stimmt schon, und ich signiere das Ding und es ist schick. Und dem vertraue ich zum Beispiel nur zur Hälfte und sage, nur wenn es noch jemanden gibt, der anderen Person mindestens zur Hälfte vertraut, den ich in meiner Kontaktliste habe, vertraue ich der Person korrekt. Ja, das ist sozusagen dieses teilweise Vertrauen benutzt, dieses Marginal Trust. Ja, oder natürlich, ich kann der Person auch gar nicht vertrauen, dann sage ich, alles, was die signiert, das ist für mich Schall und Rauch. Ja, wie bekomme ich jetzt solche Signaturen und wie baue ich mein Web of Trust aus? Habe ich jetzt hier mal ein Bild von der FOSDEM, von so einer Key-Signing-Party, wo sich sozusagen die Leute treffen und sich gegenseitig ihre Keys unterschreiben. Ja, und was passiert da? Es ist meistens ein Event, was vorher angesagt wurde. Und basiert oftmals auf solchen Tagungen wie heute oder an Universitäten, Linux-User-Groups, je nachdem, wo man sich da gerade bewegt. Ganz klar natürlich mit dem Ziel, Public-Signaturen unter seinem Public-Key zu sammeln. Und letztendlich kommt man da zusammen und es wird vorher eine Liste an Schlüsseln rumgeschickt. Man berechnet Prüfsummen von dieser Liste und diese Prüfsummen werden dann verglichen, also sozusagen der es organisiert hat, schreibt die Prüfsumme an die Tafel. Alle haben ihre eigenen Prüfsummen dieser Liste mit Keys errechnet und schauen, stimmt die Prüfsumme? Und wenn sie feststellen, die stimmt, dann stellen sie sich alle nacheinander auf, lassen sich die Identität des anderen zeigen durch ein offizielles Dokument, Ausweis zum Beispiel. Und wenn sie sagen, alles klar, du hast hier die E-Mail, das ist deine E-Mail, das ist deine Authentität dazu, ich kann dir das signieren, dann unterschreiben sie sozusagen diesen Schlüssel. Das kann man verschieden automatisieren. Wenn man da mit 20, 30 Leuten Keys unterschreiben soll, artet das schnell in Arbeit aus. Und ja, was ich da empfehlen kann, ist, auf der CLT-Seite gibt es einen Beitrag über Keysigning, oder die Keysigning-Party, die heute stattfindet. Und da hat der Jens Kubizil einiges dazu geschrieben, wie man sowas am besten machen kann. Ja. Ja, es ist 17 Uhr, es hat sich geändert, das stimmt, das ist noch, habe ich noch nicht angepasst. Wo ich damals, beziehungsweise wo ich die Woche die Präsentation gehabt habe, war es noch 18 Uhr. Es ist jetzt 17 Uhr, aber es ist, leider könnt ihr jetzt auch nicht mehr daran teilnehmen, weil die Anmeldefrist ist am Dienstag abgelaufen. Sozusagen die ganzen Keysigning-Listen wurden schon erstellt, alle Leute haben sie signiert, ausgedruckt. Aber wer sich das mal anschauen will, der kann ja vielleicht mal durch die Tür gucken, was da so abgeht. Ja, zusammenfassend, PGP nochmal, schick für Verschlüsselung von E-Mails und Dateien. Also wichtig auch nochmal, wir können nicht bloß E-Mails verschlüsseln, sondern auch Dateien. Das heißt, ich habe eine x-beliebige Datei auf meinem Rechner liegen. Ich kann sie ganz einfach über die Kommandozeile mit GPG verschlüsseln und dann meinem Freund schicken. Und er kann sie mit seinem Private Key wieder entschlüsseln. Ja, es ist super, um die Echtheit von E-Mails sozusagen zu bestätigen. Es schützt eure Privatsphäre und letztendlich bringt es euch auch irgendwann zusammen, sei es im digitalen Leben oder bei den Keysigning-Partys und man lernt nette Leute kennen. Ja, zum Nachlesen noch ein paar Quellen und ich danke euch. Der Fingerprint, der wird über einen Algorithmus da drin sozusagen generiert. Also die Frage war, wie entsteht bei OTR der Fingerprint? Der wird initial, wenn man OTR verwendet und man hat noch keinen Fingerprint in dem Account, wird er generiert. Da steht auch mal kurzzeitig der Rechner. Und das ist sozusagen eine Summierung aller Aktionen, die gerade auf dem Rechner passieren. Also wenn man da viel die Maus bewegt oder was am Keyboard macht, beziehungsweise irgendwelche Prozesse hat, die erzeugen den. Also das ist rein zufällig, nicht bloß auf Zufallszahlen, sondern sozusagen immer quer durch die Eventliste gehoppt und das erzeugt dann den Fingerprint. Der sieht auch so ähnlich aus wie der Fingerprint von Apache, oder? Ja, sieht so ähnlich aus, ja. Es ist halt ein relativ langer Fingerprint, damit die Wahrscheinlichkeit, dass es das gleiche gibt, sozusagen so gering wie möglich gehalten wird. Ja. Ja, das Problem ist, unter Android, also ja, ich habe es schon mit verschiedenen Clients probiert und zum Beispiel über Google Talk, was ein XMPP-Protokoll ist, es zerstört einem natürlich die XMPP, also es ist Session-basiert. Das bedeutet, immer wenn ich jetzt irgendwo mal mein Internet wieder verliere, läuft sozusagen die Authentifizierung auseinander mit OTR und ich muss mich neu mit dem anderen outen. Das ist an und für sich kein Problem, aber es ist umständlich, sagen wir es mal so. Weil man zerstört sozusagen was auch ein Nachteil von OTR ist, man zerstört sozusagen das drunterliegende Protokoll, auf dem man offsetzt. Und XMPP eignet sich ja prinzipiell super, um unterwegs auch damit zu kommunizieren. Und das macht man sozusagen dann, wenn man es unter Android verwendet, ein bisschen kaputt. Man hat natürlich dann den Vorteil, es ist verschlüsselt, was man sendet, aber es kann halt sein, dass einige Nachrichten im Nirvana verschwinden. Der Freund antwortet, Mensch, ich habe hier irgendeinen Brocken gekriegt, dass ich unlesbaren Text gekriegt habe. Ich war nicht mehr mit dir, wir waren nicht mehr sozusagen gegeneinander in einer privaten Konversation und dann geht die Nachricht einfach unter. Und dann kommt es dazu, dass man die Nachricht wieder kopiert, sich neu authentifiziert, sendet sie wieder neu und so weiter. Chat Secure ist schon das, was sozusagen immer empfohlen wird und was ich auch sage, was sich sehr an dem Google Hangouts anlehnt. Ich möchte aber da keine Handlungsempfehlung aussprechen, weil das ist, naja, es ist alles noch relativ da nie so super zu verwenden, muss ich mal so sagen. Da muss man immer ein bisschen eigene Enthusiasmus mitbringen, um es zu verwenden. Und deswegen an der Stelle würde ich ungern eine Handlungsempfehlung aussprechen. Welche Metadaten?
Metadaten ist ja mit wem. Das ist ja genau das, was in der Diskussion gerade ist.
Ja, das ist, sagen wir mal so, das ist eher, also die Metadaten kann man relativ schwer verschlüsseln, also letztendlich gar nicht. Zumindest kann ich so nicht beantworten.
Ja. Was ich nämlich verstanden habe, ist, so OTL bietet jetzt keine 100%ige Mendemittel Security, oder? Also das wird so.
Doch.
Aber wie, wenn das Protokoll, wenn mein Empfänger und mein Sender sich nicht gegenseitig authentifizieren können, außer über eine eigene Textnachricht, die so das gleiche, bis dahin in sichere Protokoll schicken. Kann ich ja, wenn ich die initiale Kommunikation als Man in the Middle abgreife, neu verschlüssel und zu demjenigen hinschicke, dann kann ich ja eigentlich als Man in the Middle, wenn ich von Anfang an dabei bin, so agieren, dass ich im Grunde beide Pakete so in beide Richtungen nehme, verschlüssel und wieder, also entschlüssel, verschlüssel und hinschicke. Also bei ZSMB ja. Zum Beispiel kriege ich ja einen Hash von den beiden Schlüsseln, den ich dann im Display von dem Telefon, also über Sprache, entsprechend austauschen muss. Und dadurch weiß ich ja, dass der Gegenüberliegende wirklich diesen gleichen Schlüssel verwendet und ich habe eigentlich eine mathematische Sicherheit, dass ich keine Man-in-the-Middle habe. Das ist ja bei den Protokollen jetzt nicht so, oder?
Wenn man davon ausgeht, dass sie sich da genau in die Mitte hängen, doppelt sozusagen und auch die geheime Antwort abgreifen, ja, dann ist es sehr unwahrscheinlich, aber prinzipiell wäre das schon ein Problem, ja. Genau, also das ist ja, also man stellt ja diese Frage prinzipiell und die kommt drüben an und der andere beantwortet sie ja normalerweise direkt danach. Also es ist relativ schwierig da.
Das ist ja kein Problem, das kann er ja tun. Ich lege die Verbindung ja noch mit und Ver- und Entschlüssel-Pakete. Was anderes tue ich ja nicht. Das ist halt ein Problem dabei, bei diesen Verschlüsselungen, die halt, wo ich nicht über genug gegebenen Public Key habe, dem ich vertrauen kann. Deswegen, das ist ja, im Grunde ist es ja eine symmetrische Verschlüsselung, die in dem Fall ja nicht mehr die Authentizität sicherstellt. Also ich meine, Sie haben es jetzt gut als Feature verkauft, dass man im Grunde dadurch abstreiten kann, dass ich die Nachricht geschickt habe, aber genauso ist es halt eine Schwachstelle von dem Produkt.
Na genau, das ist an dem Moment dann auch das, was nicht gut ist sozusagen. Ja, ist richtig.